Es gibt immer mal so Geschichten, die man im Fernsehen sieht, also oder irgendwo hört, und ich habe sie diesmal im Fernsehen gesehen, von Menschen, die so ganz außergewöhnliche Dinge tun. Erstmal stelle ich mir immer die Frage, warum? Was stimmt mit dir nicht? Also vielleicht, wie kommst du auf diese Idee? Da war zum Beispiel eine Frau, die so Extremschwimmerin geworden ist, also die sich überlegt hat, die irgendwie 7 gefährlichsten Meerengen auf der Welt zu durchschwimmen. Und die dann tagelang im Wasser unterwegs ist, gefühlt, also irgendwie mehr als 24 Stunden am Stück im kalten Wasser, im Ozean schwimmt, um von diese Meerenge zu durchqueren, um von dem einen Land zum anderen zu schwimmen, von der einen Küste zur anderen zu schwimmen. Und erstmal dachte ich, warum? Fahr doch mit dem Boot. Also, was ist das? Und ich will überhaupt nicht werten drüber. Das muss jeder selbst finden, was ihm so auch irgendwie motiviert, was ihm Antrieb gibt, was man sich so für Ziele steckt. Was mich aber fasziniert hat, ist, wie diese Frau es geschafft hat, ihr ganzes Leben diesem Ziel unterzuordnen. Wie diszipliniert sie sein musste, um sich vorzubereiten, um diese Wegstrecken, um diese Meerengen zu durchschwimmen. Nicht zu sterben vor Unterkühlung, weil es einfach extrem kalt ist in diesem Wasser, wenn man so lange in diesem Wasser ist. Was sie für ein Team brauchte, für eine Logistik dahinter, die sie begleiten, die sie mit entsprechenden Nährstoffen versorgen, die sie während dem Schwimmen zu sich nehmen kann. Sie darf sich nicht am Boot festhalten, nein, sie kriegt dann so eine Flasche mit so einer Schnur zugeworfen und dann trinkt sie aus dieser Flasche und dann sammeln die Helfer diese Schnur wieder ein. Jahrelange Vorbereitung, wie viel Geld da drin steckt, um ein solches Ziel zu erreichen. Wie gesagt, jetzt können wir uns darüber streiten, wie sinnvoll das ist oder wie weniger sinnvoll. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich fand es faszinierend, dass man sich Ziele steckt und bereit ist, wirklich auch Opfer zu bringen, um diese Ziele zu erreichen. Heute geht es auch um das Ziel. Wir sind Christus, mein Leben. Wir sind in diesem Philipperbrief und das 3. Kapitel haben wir mal überschrieben mit Christus, mein Ziel. Christus, mein Ziel. Paulus schreibt in diesem Brief, habe ich ganz am Anfang schon erwähnt, ja eigentlich immer so über 2 große Schwerpunktthemen. Das eine ist die Freude, die er hat, weil er mit Jesus Christus unterwegs ist. Und diese Einladung dazu, freut euch. Nächste Woche kommt das nochmal ein bisschen konkreter auch vor. Da schreibt es Paulus ganz konkret in diesem 4. Kapitel. Freut euch, denn ihr habt da etwas. Ihr habt etwas als Nachfolger Jesu, was ganz besonders ist. Und das liegt daran, dass es mit Christus verbunden ist. Das ist das 2. Thema. Christus, mein Leben. Alles in meinem Leben ist auf Christus ausgerichtet. Und wir haben über den Sinn des Lebens gesprochen, dass Christus der Lebenssinn für Paulus ist. Wir haben letzte Woche auch darüber gesprochen, dass Christus das Vorbild ist. Das Vorbild in seiner Haltung, in seiner demütigen Haltung. Und heute wollen wir darüber reden, Christus, mein Ziel. Und ich habe euch dazu mal ein paar Verse aus dem 3. Kapitel mitgebracht. Es beginnt nicht gleich im 3. Kapitel mit dem Ziel, sondern Paulus nimmt dann nochmal Gedanken aus dem 2. Kapitel mit auf, aber dann wird es deutlich ab Vers 10 bis 15. Paulus schreibt, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Jesus Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Christus, mein Ziel. Die fliegt wieder. Hier ist eine Fliege, die lag eben schon die ganze Zeit auf dem Brücken hier und hat rumgezappelt, als der Tobi hier gesprochen hat. Und jetzt lag sie hier auf meinem Tisch. Die hat auch ihr Ziel bald erreicht, glaube ich. Aber sie flog noch. Sie flog noch. Mein Ziel. Was brauchen wir, um zu einem Ziel zu kommen? Wir gucken uns mal so ein paar Passagen aus diesem Text an, die Paulus mit hineinbringt. Drei Gedanken, die ihn zu diesem Ziel bringen. Der erste Gedanke ist Vision. Vision. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte, das noch ein Möchte, habe ich vergessen zu markieren, an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Vision ist so ein großes Wort. Man hat so unterschiedliche Assoziationen davon. Die einen kommen aus dem Businessbereich, die haben ganz klar, ja, das ist unser Business-Leitbild, das ist die Vision, die dahinter stehen muss. Da, das muss messbar sein, da muss klar sein, welches Ergebnis soll am Schluss dabei rauskommen. Die anderen hören bei Vision, oh, das ist irgend so was Spirituelles. Da hat er irgendwie so, ja, Visionen hat man, wenn man irgendwie zu hoch Fieber hat. Ja, dann hat man irgendwelche Bilder vor Augen, die aber irgendwie gar nicht da sind. Lasst mal all diese Gedanken in diesem Augenblick gerade weg. Bei Vision geht es einfach darum, eine Vorstellung davon zu haben, wo ich hinkommen möchte. Und die kann, glaube ich, ganz unterschiedlich aussehen. Für den einen muss das messbar sein, damit er weiß, wie er da die nächsten Schritte gehen kann. Für den anderen ist das eher abstrakt und es reicht ihm auch. Muss auch nicht immer nur die eine Vision sein, das eine Leitbild sein, sondern das können auch mehrere Bilder sein, die da vielleicht auch mal ineinander ergreifen. Fakt ist, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, werde ich für gewöhnlich nicht da ankommen. Das ist bei uns so, das ist im Businessbereich so, das ist im ganz normalen Alltagsleben so, das ist auch bei Gemeinde so. Wenn wir nicht irgendwie ein Ziel vor Augen haben und das versuchen, uns ein bisschen auszumalen, uns vorzustellen, dann kann es sein, dass wir auch viele schöne Dinge erleben, aber vielleicht nicht da ankommen, wo wir hin möchten. Deswegen finde ich es so spannend, dass Paulus hier ganz oft schreibt, ich möchte. Ich möchte. Paulus weiß, was er möchte. Paulus weiß, was ihm wichtig ist. Wir haben als Gemeinde vor ein paar Jahren uns auch so ein Leitbild gegeben. Leitbild, bei Gott ist für dich Raum, heißt das. Bei Gott ist für dich Raum, das Leitbild. Das war ein Bild davon zu sagen, wir möchten, dass unsere Gemeinschaft ein Ort ist, wo Menschen Gott begegnen. Wir wünschen uns, dass unsere Gemeinschaft hier ein Ort ist, wo Menschen tief verwurzelt sind in ihrer Gottesbeziehung und darin wachsen dürfen. Wir wünschen uns, dass es aber nicht irgendwie ein einheitliches, kleines Ding ist, sondern dass dieser weite Raum, der bei Gott zu finden ist, diese Vielfalt, diese Größe auch in unserem Miteinander erlebbar wird. Der König David hat das geschrieben im Psalm, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Deswegen, bei Gott ist für dich Raum, ganz persönlich, ganz individuell, aber in der Gemeinschaft auch erfahrbar. Das ist ein Leitbild, das sie uns gegeben haben vor ein paar Jahren. Und dann kam ein paar Jahre später noch was dazu, dann haben wir noch gemerkt, oh, wir wünschen uns das noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen praktischer für die Menschen zu leben, die noch gar nicht hier in unserer Mitte sind. Deswegen haben wir dann nochmal ausgeschrieben, wir möchten, dass 10% der Butzbacher Bevölkerung mit dem Evangelium erreicht wird. Wir möchten diese Menschen erreichen mit dieser frohen Botschaft von Jesus Christus. So, jetzt könnte man sich hinsetzen, so, haben wir das erreicht? Wie können wir das machen? Ganz ehrlich, mir ist das gar nicht so wichtig. Mir sind auch die Zahlen an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Wichtig ist für mich, dass wir etwas haben, auf das wir blicken, damit wir unsere Schritte, unsere Entscheidungen, die wir treffen, an irgendetwas ausrichten können und uns fragen können, hilft das? Hilft das, was wir jetzt gerade tun wollen, um unser Ziel zu erreichen, um da anzukommen, wo wir hinwollen? Und das Gleiche, sagt Paulus, kannst du dich für dein Leben fragen. Frag dich mal für dein Leben. Weißt du, was du möchtest? Weißt du, was du in deinem Glaubensleben möchtest? Kannst du vielleicht für die verschiedensten Bereiche deines Lebens dich fragen, hast du eine Vision? Wo möchtest du hin mit deinem Berufsleben? Was möchtest du noch erreichen, wie es so schön heißt? Möchtest du noch was verändern? Könnt ihr euch auch als Familie, als Ehepaar oder was auch immer fragen, wo möchten wir gemeinsam in den nächsten Jahren sein? Wo möchten wir hinkommen? ist gut, das mal zu reflektieren und da mal ins Gespräch drüber zu kommen. Genauso kannst du es auch in deinem geistlichen Leben, in deinem Glaubensleben fragen. Wo möchte ich eigentlich mit meinem Glauben, mit meiner Jesus-Beziehung ankommen? Hast du dich das schon mal gefragt? Hast du da ein Bild vor Augen? Ob das jetzt konkret oder abstrakt ist, ist erstmal egal. Die Frage ist, weißt du, was du möchtest? Gibt es da so eine heilige Sehnsucht in dir? Bewusst heilige Sehnsucht, weil Sehnsüchte haben wir alle. Und manche sind gut und manche sind nicht so gut. Aber gibt es da so eine, wo du merkst, ja, das wünsche ich mir. Danach sehne ich mich. Was hat das dann für eine Wirkung? Das ist die große Frage. Was löst diese heilige Sehnsucht in dir aus? Einer, der sich auch mit Sehnsüchten auskannte, jetzt nicht unbedingt mit dem Geistlichen, hat aber auch was zu dem Ziel gesagt. Ich habe mal ein Zitat von Friedrich Schiller mitgebracht. Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Das ist ein schöner Satz. Jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Man kann den Satz natürlich auch ins Verkehrte drehen. Ich mache das, was ich will. Mein Ziel ist, das zu machen, was ich will. Ja, das ist schön. Kannst du sagen. Ich will es auch gar nicht so verkehrt. Aber in den Tag hineinzuleben ist kein Ziel in dem Sinne. Sondern erst wenn du weißt, was du willst, hast du ein Ziel. Das Problem, dass dieser Satz oft falsch verstanden wird, ist, dass man gar nicht weiß, was man will. Und dann halt am Schluss gar nichts passiert. Ja, wenn ich meine Kinder frage, was möchtest du denn morgen mal zu Mittag essen? Ja, wenn ich mich darauf einlassen würde, was die sagen, dann sehen sie alle so aus wie ich. Dann gibt es nämlich nichts. Fällt einem nichts ein. Weißt du, was du willst? Das ist die Frage. Und jeder Tag ist die Chance, diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen. Einen Schritt weiter zu kommen, diesem Ziel entgegen. Ja, wollen. Wollen ist nicht nur denken oder wissen. Und gerade was unser Glaubensleben angeht, sind wir ganz schnell dabei, eigentlich zu wissen, was wir wollen. Aber das ist noch kein Wollen. Ja, zu wissen, was richtig ist und was ich mir wünschen sollte und was meine Sehnsucht sein sollte, ist noch nicht mein Wollen. Mein Wollen ist tiefer vielleicht auch verankert. Aber wie kommt es dahin? Wie kommt mein Wollen von hier nach da? Unterschiedliche Prozesse, schätzungsweise, auch unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Erlebnisse, aber eins ist, glaube ich, bei allen gleich. Eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die es braucht, dass ich dieses wirklich möchte. Sich zu sagen, jawohl, ich möchte das wirklich. Ich möchte das wollen. Ob ich es immer hinkriege, ob ich es immer fühle, weiß ich nicht. Aber ich treffe diese Entscheidung. Paulus, er erzählt uns von seiner Vision, von seinem Ziel. Er sagt, mein Ziel ist es, Christus besser kennenzulernen. Christus besser kennenlernen. Die Kraft Gottes, diese Auferstehungskraft in meinem Leben persönlich zu erfahren. Und an der Mission Jesu Christi teilhaben. Er benennt es genauso. Sagen, ich will Jesus besser kennenlernen. Ich will die Kraft Gottes in meinem Leben erfahren. Und ich will teilhaben an dieser Mission, in der Jesus Christus unterwegs war, weshalb er in diese Welt gekommen ist und weshalb er am Kreuz gestorben ist. Relativ klar. Und dann benennt er sogar noch die Wirkung. Ich sage euch auch, warum ich das will. Ich sage, um diesem Christus ähnlicher zu werden. Das ist mein Ziel dahinter. Um ihm ähnlicher zu werden, um teilzuhaben an der Auferstehung. Und dann mit ihm aufzuerstehen und in Ewigkeit mit ihm zu leben. Eine Vision. Nimm diesen Gedanken aber mit. Hast du eine Glaubensvision? Weißt du, warum du Jesus nachfolgst? Hast du ein Bild vor Augen? Und der zweite Gedanke zu diesem Ziel ist Fokus. Paulus schreibt, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. bewusst lassen, fokussieren, also auf einen Punkt oder auf weniges ausrichten und dann mit ganzer Kraft loslaufen. Fokus richten. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, Die Kraft des fokussierten Lebens, mal wieder von Johannes Hartl, habe schon mal ein Buch von ihm hochgehalten, ein kleines Büchlein, was im Gegensatz zu Eaton Culture, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, sehr viel einfacher zu lesen ist und es bewusst auch so geschrieben ist, dass es nicht nur für eine bestimmte Sparte von Menschen, die sich halt dafür interessieren, sondern besonders auch für die junge Generation hat Johannes Hartl das geschrieben, weil er merkt, Fokus geht immer mehr verloren. Und das ist ein Problem in unserer Gesellschaft. Und er möchte eigentlich Werbung dafür machen, sich wieder fokussieren zu lernen, weil da eine Kraft für unser Leben drin liegt. Also ich lege euch dieses Buch ans Herz. Wir hatten das beim Katharinenmarkt im Bus mit dabei. Deswegen sind auch noch ein paar Exemplare unten am Büchertisch zu erhalten. Da könnt ihr also direkt nachher vorbeigehen und es euch mitnehmen, wenn ihr möchtet. Kurzes Büchelchen kann man an einem Tag theoretisch durchlesen oder auch ein bisschen länger. Insofern schaut da mal rein. Und das ist schön, was Johannes Hartl da schreibt. Zum Beispiel schreibt er unter anderem davon, dass Multitasking ja in unserer Gesellschaft so hochgehalten wird als etwas Gutes. Ne? Also so, wenn ich alles hier parallel am Laufen halten kann und mein Leben hinkriege, dann ist das doch irgendwie gut, dann habe ich es drauf. Und er sagt, nee, eigentlich ganz im Gegenteil, da geht ganz schön viel verloren. Und er macht dann so einen schönen Link in die Natur und sagt, guck doch mal, wo in der Natur Multitasking vorkommt. Schauen wir mal bei den Tieren. Welche Tiere können Multitasking? Und da gibt es ein paar. Die brauchen das auch zum Überleben. Die Beutetiere nämlich. Die Beutetiere, die müssen Multitasking machen, weil die in jedem Augenblick gucken müssen, dass der Feind, also das Raubtier oder was auch immer, nicht kommt und sie frisst. Und deswegen müssen die Multitasking machen. Aber es ist alles andere als irgendwie beruhigend, alles andere als es ist eine aus der Not geborene Fähigkeit. Aber nicht unbedingt das, was Frieden schenkt. Und sagt er, und jetzt guck dir mal die Raubtiere an. Guck dir mal den Gepard an oder den Adler. Die machen nicht Multitasking. Die sind ganz ruhig. Die fokussieren ihre Beute. Voll und ganz. Und im richtigen Augenblick schlagen sie zu. So, jetzt mal das martialische Bild ein bisschen aus dem Kopf kriegen wieder von irgendwelchen Beutetieren oder auch nicht. Aber was er damit sagen möchte ist, wie lebst du? Er sagt, wir sind in einer Welt, die so voll ist, und unsere Aufmerksamkeit fordert mit allem, die so voll ist mit Informationen, mit Dingen, die wir gleichzeitig erledigen und machen sollten und es auch an vielen Stellen tun, dass wir ein Stück weit uns verhalten wie Beutetiere, die immer nur am Gucken sind, was irgendwie noch läuft, was irgendwie geht, aber vielleicht sind wir gar nicht dazu gemacht. Wir sind keine Beutetiere. Paulus schreibt zwar in Vers 2 hier, nehmt euch in Acht vor den unreinen Hunden, vor den Unheilsstiftern, vor den Verdrehern. Aber er meint damit nicht, lebt in Angst, weil das ist das, was dabei rauskommt. Sondern er meint, fokussiert euch auf das, was wirklich wichtig ist. Werdet nicht zum Beutetier für diese Dinge, für die falschen Gedanken, die euch unter Druck setzen, für die Sachen, die meinen, euch aus der Ruhe zu bringen. Sondern habt euren Fokus klar. Johannes Hartl schreibt, dass Fokus hilfreich ist gegen Angst. Dass Fokus die Angst kleiner macht. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wir leben in einer Welt, wo die Angst immer größer wird. Gerade wenn ich mit jungen Leuten unterwegs bin und wenn ich die Nachrichten angucke und da sehe ich, was Angst mit unserer Gesellschaft macht, ist ein echtes Problem. Umso wichtiger ist es, dass wir als Christen einen klaren Fokus haben, wissen, was unser Ziel ist und uns darauf fokussieren. Johannes Hartl schreibt, das Zitat habe ich mitgebracht. Fokussieren bedeutet, präsent zu werden. Einfach da zu sein, wo wir sind. Ich habe es schon mal gesagt. Ich glaube, das ist die große Fähigkeit. Nicht in der Vergangenheit immer nur zu leben. Paulus schreibt das. Ich lasse los, was hinter mir ist. Ich muss nicht permanent mit den Dingen aus meiner Vergangenheit zu tun haben und daran arbeiten. Ich muss aber auch nicht immer nur irgendwie in dem sein, was ich alles noch erreichen will und was alles noch zu tun ist, sondern ich darf ganz da sein. Weil ich alles in Gottes Hand abgebe. Weil ich mich in seine Hand lege. Fokussieren bedeutet, präsent zu werden, einfach da zu sein. Und Jesus lädt dazu ein. Er fordert dazu auf. Mal frei nach Matthäus 6, Vers 22, habe ich euch auch mitgebracht, sagt Jesus, das, worauf du blickst, prägt dich. Worauf dein Fokus gerichtet ist, wird dein ganzes Leben, ja sogar deinen Körper prägen. Das ist so. Ja, dafür muss jetzt kein, was würden euch Ärzte, Wissenschaftler, wie auch immer auch sagen, dass das, wo du deinen Fokus drauf legst, was mit dir macht und dich verändert, dich prägt. Deswegen ist die Frage, worauf legen wir unseren Fokus? Was ist unser Fokus? Für Paulus ist es klar, was sein Fokus ist. Ich konzentriere mich darauf, mein Ziel zu erreichen, Christus ähnlicher zu werden, ihn besser kennenzulernen, seine Kraft in meinem Leben zu erfahren und mit ihm in Ewigkeit aufzuerstehen. Wir hatten heute Morgen, erzähle immer gerne von diesen Runden, weil ich das so eindrücklich finde, wir hatten heute Morgen wieder hier so eine gemeinsame Runde mit den Mitarbeitenden und da gibt es immer diese Frage, ist dir irgendwas wichtig geworden im Vorfeld zu diesem Gottesdienst? Und immer kommt irgendwas Gutes dabei raus. Und heute hatte die Doro einen Bibelvers noch mit dabei, den habe ich da nochmal nachgeschlagen. Da steht in 2. Chronik 16, Vers 9. Da heißt es, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um die zu stärken, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um die zu stärken, die mit ganzem Herzen bei ihm sind. Ganz da sein, das ist so. Ne? Es geht um die ganz da sind in diesem Augenblick. Und dann siehst du Gott, und Doro sagte, es ist wie so ein Adler, der über allem schwebt und genau schaut. Und das ist jetzt der Unterschied zwischen Gott und uns. Deswegen ist er Gott und wir nicht, weil Gott den Fokus auf jeden Einzelnen ganz genau richtet und trotzdem alle im Blick hat. Gott kann Multitasking in einer Art und Weise, wie wir es nie hinkriegen würden. Er verliert nämlich nicht den Fokus, weil zu viele Menschen wären und verliert die irgendwie aus dem Blick und es ist zu weit weg, sondern er sieht jeden Einzelnen ganz genau. Er sieht in unser Herz rein und er richtet seinen Fokus darauf, um die zu stärken, die auch ihren Fokus auf ihn richten, die ganz da sind. Wie geht das denn jetzt? Wie geht das denn? Fokus setzen, zielgerichtet leben. Das ist doch die Frage, die dahinter steht. Und so kommen wir zu dem dritten Gedanken, dem letzten Training. Training, es ist wie überall Training. Es ist also nicht etwa so, schreibt Paulus, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Training. Ich fokussiere und ich bleib bei den kleinen Schritten. Fokus heißt auch immer, ich verliere mich nicht in dem Großen. Ich renne nicht gleich von hier auf nächstes Ziel, sondern ich überlege, was ist der nächste Schritt. Fokussieren bedeutet, ich lasse mich nicht erschlagen von all dem, was ich machen müsste, sondern ich gehe Schritt für Schritt, einen Fuß nach dem anderen. Und das reicht erstmal, um dem Ziel näher zu kommen, um weiterzukommen. Und je mehr ich das mache, desto mehr werde ich merken, wie sich da was potenziert. Wie auf einmal dieser erste kleine Schritt, der gefühlt auch, der war aber klein, wie die Schrittlänge immer größer wird. Wenn ich das trainiere, wenn ich diese kleinen Schritte trainiere, wird die Schrittlänge größer und auf einmal lege ich in kürzester Zeit viel mehr Strecke zurück, als es vorher war. Ich komme meinem Ziel schneller näher, wenn ich mich auf die kleinen Schritte konzentriere. Training. Training sind ein Stück weit diese kleinen Schritte. Wir haben als Gemeinde vor 2 Jahren in unserem Selbstverständnis unter anderem formuliert, wir verstehen uns als Inspirations-, Heilungs- und Trainingsort. Unsere Gemeinschaft hier, wir sind ein Trainingsort. Ein Trainingsort, um einen Glauben in unserem Alltag, einen missionalen Lebensstil zu fördern. Trainieren. Wie sieht das aus? Wie trainieren wir? Zuhören. Das meiste in unserer Gemeinde Training ist Zuhören. Ich weiß nicht, ob uns jetzt die Trainingswissenschaft sagen würde, dass das wirklich eine wirklich gelungene Methode ist, um Dinge einzuüben, indem man einfach nur dem Pastor zuhört, wie er einem erzählt, dass man es machen soll. Sondern es muss immer irgendwie praktisch werden. Es muss ins Leben übergehen. Ja, da muss ich kein Trainingswissenschaftler für sein, um zu wissen, dass das, was wir hier machen, wahrscheinlich schön ist, um sich inspirieren zu lassen, aber noch nicht reicht, um Dinge einzutrainieren. Wir sind als Gemeindeleitung, als geistliche Leitung, haben wir unseren Kleingruppen das Angebot gemacht, dass wir sie besuchen. Und so sind die Doro und ich als Abgesandte dieser Leitung sozusagen jetzt in einigen Kleingruppen, in einigen Hauskreisen schon unterwegs gewesen und gut ins Gespräch gekommen. Wir bereiten das so ein bisschen inhaltlich vor und es gibt dann so eine Einführung. Und dann gibt es eine Frage, die dann an alle gestellt wird, nämlich die Frage, was denkt ihr, sind für euch die wesentlichen drei Aspekte für die Gemeinde in den nächsten Jahren? Und da geht es nicht um unsere Gemeinde nur, sondern es geht um christliche Gemeinschaft in unserem Kulturkreis. Was sind wesentliche Aspekte, die wir im Blick haben sollten? Und spannend ist, das sind immer ganz andere, in jeder Gruppe sind es andere Dinge, die genannt werden. Trotzdem kommen wir am Schluss immer wieder aufs Gleiche zurück. Und jetzt am Montag, war es Montag? Nee, Mittwoch war es. Am Mittwoch waren wir wieder in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis unterwegs und wir haben die Frage gestellt. Und spannend war, dass sich das Szenario so entwickelte, wie wir es bisher noch gar nicht hatten. Nämlich, dass das Gespräch dahin ging zu sagen, ja, was ist denn eigentlich, wenn diese gemeindlichen Strukturen, wie wir sie haben, dieses Netzwerk nicht mehr da ist? Also wir lesen doch von anderen Ländern, wo das Christsein nicht einfach so gelebt werden darf, wo es keine Gemeinde mehr gibt, wo wir auch keinen Stream mehr anbieten dürfen, nur weil wir nicht zusammenkommen dürfen. Was wäre denn, wenn das bei uns so wäre? Und es ging da gar nicht darum, jetzt ein Drohszenario zu malen, oh, wir stehen da kurz davor, aber zu sagen, vielleicht wäre es doch gut, sich dahingehend vorzubereiten, dass da so ein eigenständiger Glaube wächst, der auch noch trägt und auch noch hält, selbst wenn das, was wir so an Formen haben, nicht mehr da wäre. Und dann sind wir ins Gespräch darüber gekommen, wie könnte das denn aussehen? Wie könnte das denn aussehen, das einzuüben, was wirklich trägt im Alltag, wenn der Pastor nicht da ist, wenn der Gottesdienst nicht da ist, wenn die Lobpreismusik nicht mehr läuft, wenn ich keine Predigten oder Podcasts mehr anhören kann, wenn vielleicht sogar selbst das Buch mir verboten wird, was ich irgendwo habe. Wie dann? Was könnten wir trainieren? Und ich habe dann diesen Menschen da in der Kleingruppe gesagt, vielen Dank für die Predigtvorbereitung. Das war genau das, was mir noch gefehlt hat jetzt für Sonntag. Und ich nehme euch mal mit rein. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht mit vier Aspekten sozusagen, die wir für uns so ein bisschen rausgearbeitet haben, was es gut wäre, miteinander zu trainieren, jetzt schon zu trainieren, nicht nur, damit es im Ernstfall irgendwie da ist, sondern weil wir auch davon überzeugt sind, dass es, selbst wenn der Ernstfall nicht kommt, jetzt schon dazu beitragen wird, unser Glauben zu stärken und nach vorne zu bringen, uns Schritte dem Ziel näher zu bringen. Der erste Punkt ist innehalten. Innehalten, ich dachte, ja, jetzt innehalten. Nee, das ist richtig schwierig. Also ihr seid jetzt mal hier im Gottesdienst. Das ist eine Art von Innehalten, auch wenn ich euch jetzt zublubber die ganze Zeit. Aber ihr müsst ruhig auf dem Stuhl sitzen. Das ist schon schwierig genug heutzutage in dieser Phase. Ihr setzt euch dem noch aus. Aber wenn ihr nicht in der Veranstaltung seid, wie euer Terminkalender sagt, da gehe ich jetzt hin und da ordne ich mich ein, sondern wenn euer ganz normales Leben läuft und ihr entscheidet, was ihr macht, wie oft haltet ihr wirklich inne? Wie oft schafft ihr es, wirklich mal ruhig zu sein, hinzusetzen oder vielleicht durch den Wald zu laufen und das Handy mal auszuschalten. Nicht drauf zu reagieren, wenn es in der Hose macht. Nicht drauf zu gucken. Oder dann es doch ganz schnell langweilig wird. Dann sitzt man da, hat die Tasse Kaffee in der Hand und denkt, manchmal denkt man überhaupt nicht. Manchmal hat man das Smartphone einfach in der Hand und scrollt irgendwo durch und merkt es überhaupt nicht mehr. So tickt unsere Gesellschaft. Innehalten, ganz da zu sein. Und sich bewusst darüber zu werden, dass Gott auch gerade da ist. Dass er da ist und ich da bin. Und wir einfach nur voreinander stehen oder sitzen oder gehen oder was auch immer. Ist zu einer Ressource geworden, die wir mehr und mehr verlernen. Und damit fängt es vielleicht an, das zu trainieren. Das Zweite, was wir trainieren können, ist dankbar werden. Dankbarkeit hilft uns, nicht nur das Negative zu sehen, sondern die positiven Dinge wahrzunehmen. Und es gibt ganz viel Positives in unserer Welt. Es gibt ganz viel Positives, was Gott auch immer noch schenkt. Aber wir müssen einen Sensor dafür kriegen. Und Dankbarkeit hilft, sich dessen bewusst zu werden und ruhig zu werden. Und nicht nur wie das Beutetier da zu sitzen und zu gucken, wo die Gefahr droht, sondern da sein zu können, sich fokussieren zu können. Frieden finden. Boah, das klingt schwierig, ne? Das klingt so, oh, Frieden finden, jetzt eine Runde Yoga mal alle machen oder irgendwie sowas. Nein, nicht damit gemeint. Wir haben tatsächlich am längsten über diesen Punkt gesprochen, weil wir gemerkt haben, was steckt denn da dahinter? Das große Wort Versöhnung wurde genannt. Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit sich selbst, Versöhnung mit anderen. Boah, wobei bei Versöhnung hören viele Leute auch ganz unterschiedliche Sachen und haben unterschiedliche Bilder. Wir haben festgestellt, dass Versöhnung immer was mit in Verbindung treten, in Verbindung sein zu tun hat. In Verbindung mit Gott sein, in Verbindung mit mir selbst sein, in Verbindung mit anderen sein, ist auch Versöhnung, wieder Verbindung aufzubauen. Und wir haben dann aber eigentlich gemerkt, dass es um diesen Frieden geht, um diesen ganzheitlichen Frieden. Den Frieden darin zu finden, in meiner Beziehung zu Gott. In Frieden zu sein mit Gott, weil er mich in den Frieden hineinsetzt. In Frieden mit mir selbst zu sein, zulassen zu können. Loslassen zu können, gelassen sein zu können. Boah, vielleicht schwierig. Und auch in Frieden mit anderen zu sein. Also vielleicht Konflikte bewusst in Gottes Hände legen und irgendwie einen Schritt darauf zugehen, den Konflikt zu beenden. Aber manchmal sind es gar nicht die Konflikte. Manchmal ist es einfach irgendwas, was in uns wühlt, was irgendwie uns aufwühlt, wenn ich an jemand anders denke. Auch das abzugeben bei Gott. Anzufangen, dafür zu beten. Wir haben Geschichten gehört in dieser Kleingruppe, wie Leute das gemacht haben, zu sagen, ich habe das mir regelmäßig vorzunehmen, genau für die Person regelmäßig zu beten, die mir irgendwie sowas von auf den Keks ging. Und da ist Frieden entstanden, da ist Frieden reingekommen. Und letztendlich Gutes wollen. Gutes wollen ist wieder eine Entscheidung. Ja, könnte auch Gutes tun stehen, aber das ist schon fast wieder zu praktisch. Dann sitzt man wieder da und überlegt, oh, was kann ich jetzt machen, was machen? Nee, fangen wir der Entscheidung an, das Gute zu wollen. Und dann folgen daraus die richtigen Schritte. Fang an, für die Menschen zu beten, die dir auf dem Herz liegen. Ich möchte nochmal hier das teilen, habe ich da an dem Abend auch wieder gemacht. Ich habe vor ein paar Monaten mal eine App vorgestellt, eine Gebets-App mit Gebetslisten. Prayer Mate heißt die. Der Matthias steht da hinten an der Kamera, der hat die auch. Und wir haben uns gerade die letzten Wochen wieder ausgetauscht, wie unsere Erfahrungen damit sind, dass da eine App Listen erstellt. Also ich kann Listen anlegen mit Menschen, für die ich regelmäßig beten will. Und mir ging es früher immer so, wenn ich so eine Liste hatte, weil es ja ganz schwer ist zu sagen, für den bete ich jetzt, für den bete ich nicht. Das war viel zu viel. Diese Liste hat mich früher erschlagen. Und ich dachte, oh, entweder habe ich gar nicht erst angefangen, weil ich wusste, das schaffe ich jetzt sowieso nicht, da alle durchzubeten. Oder es war dann halt so irgendwie so nebenbei und hast dann zwischendrin aufgehört. Es hat mir nicht gut getan. Und dann habe ich jetzt diese App und diese App sortiert mir diese Sachen. Das heißt, ich habe jeden Morgen nur 7 Namen, für die ich beten kann. Und die App sorgt dafür, dass alle diese Namen im Laufe der Woche drankommen. Und ich keinen vergesse und regelmäßig beten kann. Ich kann sogar noch Notizen reinschreiben, wenn irgendwas passiert ist oder ein spezielles Anliegen da ist und sowas. Und es hilft mir total, das Gute für die Menschen zu wollen. Denn wenn ich anfange zu beten für Personen, entsteht etwas in mir. Das ist eine Entscheidung. Ich bete für die Menschen und schon entsteht ein Wollen in mir. Und ich will das Gute und daraus folgt, dass ich achtsamer bin. Dass ich die Menschen, für die ich bete, anders wahrnehme. Daraus folgt sogar, dass ich anders mit ihnen umgehe und wahrscheinlich sogar mehr Gutes für sie tue. Weil es nicht ich im Vordergrund stehe, sondern die Person auf einmal in den Vordergrund rutscht. Das können wir trainieren. Diese Punkte können wir trainieren. Und zwar nicht nur in den Veranstaltungen, sondern das Ziel ist es eigentlich, sie in unserem Alltag zu trainieren, sie in unseren Alltag mit hineinzunehmen. Kannst dir eine feste Zeit am Tag nehmen, wo du sagst, da will ich jetzt einfach mal, stell dir vielleicht sogar den Wecker, sagen, mittags um 12, weiß nicht, ob du da Zeit hast, nur ein Beispiel, mittags um 12 klingelt der Wecker, dann nehme ich mir 10 Minuten innehalten und ich lege das Handy weg, ich gucke nicht drauf und ich gehe an einen Ort, wo ich zur Ruhe kommen kann, wenn das möglich ist und ich lade Jesus ganz bewusst ein, dass ich mit ihm innehalte. Du musst nichts sagen, du musst nichts machen, sei einfach nur da. Du kannst lernen, dankbar zu werden. Vielleicht am Ende des Tages. Vielleicht nimmst du dir kurz Zeit am Ende des Tages. Vielleicht auch mit Papier und Stift. und schreibst einfach 5 Dinge auf, für die du an diesem Tag dankbar bist. Es wird was mit dir machen. Frieden finden. Frag Jesus, geh ins Gebet darüber, wo Unfrieden ist. Lass es dir zeigen. Manchmal spürst du es auch. Und dann geh mit Jesus darüber ins Gespräch und frag ihn, was ist dran? Wie komme ich in diesen Frieden rein? Wo brauchst du Versöhnung? Mit wem muss ich wieder ganz neu in Verbindung treten? Und letztendlich Gutes tun. Nimm dir ein paar Leute, Gutes wollen. Nimm dir ein paar Leute, für die du regelmäßig anfängst zu beten, die dir wichtig werden. Das kannst du ganz alleine machen. Noch besser lässt sich's trainieren, wenn man es nicht alleine macht, sondern zu zweit oder zu dritt oder wie auch immer. So eine kleine Trainingsgruppe. Und da möchte ich euch nochmal hinweisen, da reden wir auch schon seit einigen Monaten drüber, Jesus-Communities. Wir haben eingeladen, in eurem Alltag einen Ort zu finden, wo du gemeinsam mit jemand anderem dich zusammensetzt und genau das machst. Trainieren. Natürlich immer auch mit dem Aspekt dieses Gutes wollen, dass da vielleicht auch Menschen in deinem Umfeld sind, die Jesus noch nicht kennen. Und dass die davon irgendwie in Berührung kommen, weil du in deinem Alltag anfängst, das zu leben. Aber vielleicht ist das auch gar nicht der erste Schritt. Ich glaube, das kommt eher von ganz alleine, wenn du anfängst, für dich das Ziel zu haben, dich zu fokussieren und darauf zu trainieren. Also überleg dir mal, wo du unterwegs bist. Kann ein Beruf sein, das kann im Fitnessstudio sein. Ich erzähle mir die gleichen Sachen. Vielleicht habt ihr auch noch andere Dinge, die euch einfallen. Das können vielleicht sogar Settings sein, ich weiß gar nicht, wo das passieren soll. Dann kreieren Neues. Aber mach es irgendwie so, dass es keine Veranstaltung ist, wo irgendwie ein Rahmen organisiert wird oder sowas, sondern dass es in deinem Alltag stattfindet, in dem ganz normalen Leben. Herzliche Einladung euch, das zu trainieren. Und ich würde gerne jetzt zum Abschluss meiner Predigt noch was trainieren. Denn Training heißt immer auch Wiederholung. Es ist nicht, man lernt die Sache nicht, indem man es einmal macht, sondern bis es irgendwie ins Unterbewusstsein übergeht. Bis ich nicht mehr drüber nachdenken muss, sondern es ganz automatisch passiert. So lange musst du trainieren. Sonst wird es nicht da sein, wenn der Wind mal von der anderen Seite weht. Sonst wird es nicht da sein, wenn es schwierig wird. Es muss jetzt Unterbewusstsein übergehen. Und Wiederholung hilft einfach. Deswegen singen wir manche Lieder, deswegen hören wir manche Texte, deswegen laden wir dazu ein, regelmäßig in der Bibel zu lesen, es zu einer Gewohnheit zu machen, die Zeit mit Gott zu haben, mit ihm im Gespräch zu sein, zu beten, es zur Gewohnheit zu machen und sich aber auch in Erinnerung zu rufen, an was wir glauben. Wir haben eben schon das Glaubensbekenntnis in Auszügen gesungen, das glaube ich, und wir wollen es jetzt nochmal miteinander sprechen. Ich hoffe, es ist auf der Leinwand. Ich bin mir nicht sicher, weil ich das spontan eingebaut habe, aber da ist es sehr gut. Die Technik macht mit. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen und mit mir gemeinsam dieses Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.